SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. US-Präsident Trump und die anderen G7-Chefs haben sich unerwartet auf eine gemeinsame Erklärung zum Krieg zwischen Israel und dem Iran verständigt. In dem Text wird Israels Recht auf Selbstverteidigung betont und erklärt, dass der Iran niemals in den Besitz einer Atomwaffe gelangen dürfe. Gleichzeitig fordern die G7 eine Deeskalation der Feindseligkeiten im Nahen Osten, einschließlich eines Waffenstillstands im Gazastreifen. Trump hat danach den G7-Gipfel verlassen, einen Tag früher als geplant. Und obwohl die Beratungen in Kanada noch weitergehen. Seine Sprecherin nannte als Grund für die vorgezogene Abreise den Konflikt zwischen Israel und dem Iran. Aus Kanada berichtet Jakob Meyer.
Der US-Präsident hatte sich davor zuversichtlich gezeigt, dass eine Verhandlungslösung möglich ist. Der Iran sitze praktisch schon am Verhandlungstisch, so Trump. Und weiter, sie wollen einen Deal machen und sobald ich hier weg bin, werden wir etwas unternehmen. Eigentlich war am zweiten Gipfeltag ein Treffen Trumps mit dem ukrainischen Staatschef Volodymyr Zelensky geplant. Die 6 übrigen G7-Mitglieder wollen die USA überzeugen, gemeinsam härtere Strafmaßnahmen gegen Russland zu verhängen. Trump zeigte sich gestern allerdings nicht überzeugt. Die EU solle dabei vorangehen, Sanktionen seien nicht einfach, so Trump. Sie kosteten die USA enorm viel Geld.
Unterdessen verstärken die USA im Nahen Osten ihre Militärpräsenz. Das hat US-Verteidigungsminister Hegseth nach eigenen Angaben zum Schutz der eigenen Truppen angeordnet. Details nannte er nicht. Medien berichten, dass das US-Militär einen zweiten Flugzeugträger in den Nahen Osten schicke. Dieser habe eine Besatzung von mehreren tausend Soldaten und könne Dutzende Kampfflugzeuge transportieren. Das US-Militär unterstützt Israel bei seiner Verteidigung. Vor allem schießt es aus dem Iran abgefeuerte Raketen ab. Der Iran hat Israel in der Nacht erneut mit Raketen beschossen. Das israelische Militär meldet insgesamt 3 Angriffswellen. Schäden oder Verletzte gab es demnach aber nicht. Einzelheiten von Julio Segador.
Der Grund könnte die vergleichsweise geringe Zahl an abgefeuerten Raketen aus dem Iran gewesen sein. Das israelische Raketenabwehrsystem konnte nahezu alle ballistischen Raketen abfangen. Einzig eine schlug im Süden Israels in der Negev-Wüste auf freiem Feld ein. In einem Interview mit dem US-Sender ABC verteidigte Israels Premierminister Netanyahu den Angriff auf den Iran erneut. Israel habe trotz zusammengebissener Zähne den Atom- und Friedensgesprächen eine Chance gegeben, um ein für alle gewünschtes Ergebnis zu ermöglichen. Doch die Gespräche seien nur Fassade gewesen.
Mehrere arabische Staaten und die Türkei haben die Angriffe Israels auf den Iran verurteilt. Sie fordern eine umfassende Feuerpause. Das steht in einer gemeinsamen Erklärung, die das jordanische Außenministerium veröffentlicht hat. Es sei dringend notwendig, den Nahen Osten zu einem Gebiet ohne Atom- und andere Massenvernichtungswaffen zu machen, heißt es weiter. Das müsse ohne Ausnahme für alle Staaten gelten. Die Bundesregierung organisiert einen Charterflug, um deutsche Staatsangehörige aus Israel zu holen. Die Maschine soll morgen in der jordanischen Hauptstadt Amman starten und dann in Frankfurt am Main landen, teilte das Auswärtige Amt mit. Aus Berlin berichtet Dagmar Pepping.
Die Fahrt über den Landweg von Israel in das benachbarte Jordanien müssen die deutschen Staatsbürger selber organisieren. Der Flug ist kostenpflichtig. Informationen über Platzreservierungen und andere Details will das Auswärtige Amt noch bekannt geben. Ein Direktflug von Israel nach Deutschland ist derzeit unmöglich, da der Luftraum über dem Land geschlossen ist. Die Bundesregierung hat alle Deutschen in Israel, dem Iran und den angrenzenden Staaten aufgefordert, sich in eine Krisenvorsorgeliste einzutragen. Über diese Listen können die deutschen Botschaften im Notfall schnell Kontakt zu Staatsbürgern in der Krisenregion aufnehmen.
Im Messenger-Dienst WhatsApp soll es in Zukunft Werbung geben. Das hat der Facebook-Konzern Meta angekündigt. Wann es in Deutschland soweit sein könnte, ist aber noch unklar. Paula Kersten berichtet.
Lange wurde darüber spekuliert. Jetzt ist es soweit. Wie der Konzern Meta mitteilte, sollen die Anzeigen im Bereich Aktuelles auftauchen, zwischen Statusmeldungen und abonnierten Kanälen. Um Werbung zu personalisieren, nutzt die App unter anderem Standort- und Spracheinstellungen. Wie WhatsApp gehören auch die Social-Media-Plattformen Facebook und Instagram zu Mark Zuckerbergs Meta-Konzern. Wenn die Konten verknüpft sind, können auch Daten der anderen Apps verwendet werden, um Werbung auf WhatsApp zu personalisieren. Auf private Chats, Anrufe oder Statusmeldungen habe man keinen Zugriff, versicherte eine Sprecherin des Konzerns.
Die dänische Hauptstadt Kopenhagen ist laut Forschern die weltweit lebenswerteste Stadt. Zum ersten Mal seit Jahren wurde damit Wien auf Platz 1 der Rangliste der Economist-Gruppe abgelöst. Die österreichische Hauptstadt folgt nun auf Platz 2 mit der gleichen Punktzahl wie die Schweizer Metropole Zürich. Die Forscher haben unter anderem die Bereiche Stabilität, Bildung und Infrastruktur bewertet. Immer mehr Drohnen fliegen illegal über kritischer Infrastruktur in Rheinland-Pfalz. Bis Mitte Mai seien 39 Sichtungen registriert worden, berichtet Innenminister Ebling in Mainz. Ein Tatverdächtiger sei bereits ermittelt worden. In den Jahren zuvor seien es 32 und 37 Drohnen gewesen, so Ebling. Zur kritischen Infrastruktur gehören unter anderem die Energie-, Lebensmittel- und Wasserversorgung sowie die Bereiche Transport, Gesundheitswesen und Telekommunikation. Forscher an der Universität Trier haben eine neue Methode der Artenbestimmung in Gewässern entwickelt. Wie die Universität mitteilte, wurde das Verfahren an der Ruwer schon erfolgreich getestet. Frank Scheuer.
Lebewesen in Flüssen und Seen lassen sich demnach mit dem Verfahren schnell, preiswert und ohne aufwendige Labortechnik direkt vor Ort bestimmen. Mit einer an der Universität Trier entwickelten Pumpe wird Wasser aus einem Fluss oder See entnommen und gefiltert. Aus dem Filter wird Umwelt-DNA gezogen. Diese wird mit weiteren mobilen Geräten vervielfältigt und analysiert. So lassen sich Fischarten in einem Gewässer erkennen, ohne dass die Tiere gefangen oder verletzt werden. Die Universität will so ihren Beitrag zum Natur- und Artenschutz leisten.
Die Behörden warnen die Menschen im Süden von Sachsen-Anhalt vor einer Großkatze. Das Tier sei am Abend am Geiseltalsee in Braunsbedra im Saalekreis gesichtet worden, teilte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe mit. Die Polizei überwache das Gebiet großräumig. Wer die Großkatze sieht, soll sich ihr keinesfalls nähern, sondern sofort die Einsatzkräfte informieren.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Es gibt heute Sommerwetter mit 22 Grad auf der Alb und bis zu 29 Grad entlang des Rheins. Wird zwar recht warm, fühlt sich aber noch angenehm an, denn die Luft ist trocken und nicht schwül. Dazu gibt es ein paar schöne Wetterwolken und im Süden Baden-Württembergs einen kräftigen Nordostwind.
SWR aktuell. Hintergrund.
Mühsam Unkraut auf dem Acker jäten oder jede Kartoffel einzeln aus dem Boden ziehen, das war einmal. Landwirtschaft ist längst hochtechnologisiert und automatisiert. Selbst an vielen Privathäusern dreht im Garten inzwischen ein Mähroboter ganz selbstständig seine Runden. Das lässt erahnen, dass noch viel mehr möglich ist, wenn es um Größeres geht. Was es tatsächlich dank neuer Technologie schon gibt und was in naher Zukunft kommen könnte, darum geht's heute in unserer Serie zur Zukunft der Landwirtschaft. Jörg Dörr ist Professor für Digital Farming an der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau und in der erweiterten Institutsleitung des Fraunhofer Instituts für experimentelle Software Engineering in Kaiserslautern. Ich habe mit ihm speziell über das Thema künstliche Intelligenz in der Landwirtschaft gesprochen und ihn erstmal gefragt, wie weit wir da heute schon sind.
Ja, KI wird bereits in vielen Bereichen der Landwirtschaft eingesetzt. Ich gebe einfach mal drei Beispiele. Ganz klassisch im Ackerbau, die Bilderkennung, also das Erkennen von Beikräutern oder die Unterscheidung von der Kulturpflanze und den Beikräutern. Das ist so ein typisches Beispiel im Ackerbau. In der Tierhaltung wäre ganz klar das Erkennen des Tierwohls, also Früherkennung von kranken Tieren oder auch das Erkennen von ungewollten Verhalten zwischen den Tieren. Ein typischer Anwendungsfall. Und was jetzt auch immer mehr kommt, ist, das Labor auf den Hof zu holen. Also ein mobiles Labor, dass man Inhaltsstoffe erkennt, beispielsweise Proteingehalt im Erntegut oder auch den Stickstoffgehalt in der Gülle.
Automatisierung, die Landwirtinnen und Landwirten ihren Job erleichtert, gab es auch schon vor dem jüngsten KI-Boom. Was wird denn aus Ihrer Sicht jetzt durch den Einsatz von KI grundlegend anders?
Ich glaube, was wichtig ist, dass man den Unterschied zwischen einer, ich sag mal, normal programmierten digitalen Lösung und einer KI-Lösung versteht. Und bei einer normal programmierten Lösung kennen wir die Regeln, die gelten, beispielsweise im Stall. Wenn eine gewisse Temperatur überschritten wird, dann soll die Ventilation angestellt werden. Das programmiert dann ein Mensch in das System. Bei der KI wird das System trainiert mit Trainingsdaten, mit typischen Daten. Und dann wird dem System ermöglicht, auf ähnliche Art und Weise zu agieren. Das bedeutet, es muss noch nicht mal unbedingt bekannt sein, wie die Regel eigentlich aussieht. Und damit hat man eben sehr viele Möglichkeiten, wenn die Daten da sind, dass man dann auch die Systeme so trainiert und Dinge automatisieren oder unterstützen kann, die vorher so nicht möglich waren.
Sie haben ja schon einige Anwendungsfelder genannt für KI, zum Beispiel die Erkennung von Beikräutern oder die Unterscheidung von der Nutzpflanze. Welche landwirtschaftlichen Arbeiten könnten sich denn in Zukunft noch besonders gut eignen, um KI und Maschinen darauf zu trainieren?
Ich glaube, es ist ganz wichtig auch zu sehen, dass man einerseits Prozesse automatisiert. Das ist natürlich ein Hauptanwendungsfall von der Digitalisierung, aber auch die Entscheidungsunterstützung zu geben. Also den Landwirten die Möglichkeit geben, Entscheidungen besser zu treffen. Und das ist in der heutigen Zeit, wo die Landwirtschaft stark unter Druck steht, ein ganz wesentlicher Baustein. Denn auf der einen Seite haben wir eine wachsende Weltbevölkerung und in vielen Ländern auch noch einen wachsenden Hunger nach Fleisch sozusagen. Und da wissen wir ja, dass wir dann mehr produzieren müssen. Also wir brauchen eigentlich eine höhere Produktivität in der Landwirtschaft. Und auf der anderen Seite ist unsere Bevölkerung und Gesellschaft hat verstanden, dass unsere Ressourcen endlich sind. Wir legen mehr Wert auf Nachhaltigkeit. Und in dem Kontext ist eigentlich eine sinkende Produktivität da, wenn man gewisse Inhaltsstoffe verbietet oder die Menge reduziert an zum Beispiel Dünger oder Pflanzenschutz. Und da ist die Digitalisierung und die KI kein Allheilsbringer, aber die Digitalisierung und die KI kann eben dazu beitragen, dass wir weiterhin hohen Ertrag bei weniger Ressourceneinsatz haben oder beim gleichen Ressourceneinsatz einen höheren Ertrag. Und das wird sicherlich in dieser Form in der Zukunft ein wesentlicher Bestandteil für uns sein.
Sagt Professor Jörg Dörr, Leiter des Lehrstuhls Digital Farming der RPTU, der Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität Kaiserslautern-Landau.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Nicht nur den G7-Gipfel in Kanada beschäftigen die aktuellen Entwicklungen in Nahost. Auch die EU-Staaten treffen sich heute zu einer Krisensitzung. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat dazu eingeladen. Der Einfluss der EU in der Region ist nicht besonders groß, aber einzelne Länder haben gute Kontakte. Dazu aus Brüssel Sabrina Fritz.
Auf der Videokonferenz sollen diplomatische Initiativen der 27 Mitgliedsländer abgestimmt und Positionen ausgetauscht werden. Von besonderem Interesse werden die Einschätzungen des deutschen Außenministers Wadefuhl sein, der gerade in der Region unterwegs war. EU-Spitzenpolitikerinnen rufen seit Tagen zur Ruhe in der Region auf. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erklärte nach einem Telefongespräch mit dem israelischen Premierminister Netanyahu, Israel habe das Recht, sich zu verteidigen. Der Iran dürfe niemals Atomwaffen besitzen. Dieses Problem könne aber nur am Verhandlungstisch gelöst werden. Israel schaltet seit Tagen Atomwissenschaftler und hohe Militärs im Iran aus. Wirtschaftlich könnte der gestiegene Ölpreis die EU belasten. Direkte Importe aus dem Iran gäbe es nicht, sagt ein EU-Sprecher. Außerdem muss jedes Land auf Störungen vorbereitet sein und Vorräte für 90 Tage angelegt haben.
Außerdem will die EU-Kommission heute Vorschläge machen für ein mögliches Einfuhrverbot von russischem Gas. Seit Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat, wird schon deutlich weniger Gas aus Russland importiert. Letztes Jahr lag der Anteil aber immer noch bei knapp 20%. Das Ziel ist also 0%, damit Russlands Präsident Putin weniger Geld für seinen Krieg hat. Die Frage ist eben nur, wie kriegt man das hin? Die SED-Opferbeauftragte beim Deutschen Bundestag veröffentlicht heute ihren Jahresbericht. Unter dem Titel 35 Jahre Deutsche Einheit, den Wert der Freiheit in die Gesellschaft vermitteln, würdigt sie unter anderem die bessere Versorgung von Opfern politischer Verfolgung in der DDR. Aus Berlin, Nicole Markwald.
Es ist kein Zufall, dass die SED-Opferbeauftragte Evelyn Zupke ihren Jahresbericht am heutigen 17. Juni vorstellt, dem Tag des Volksaufstandes in der DDR 1953. Seit 4 Jahren ist die ehemalige DDR-Oppositionelle für die Opfer der SED-Diktatur offiziell zuständig. Für politisch Verfolgte, Opfer von Zwangsadoptionen oder Betroffene von Zwangsdoping. Ein wichtiges Anliegen, Betroffene besser zu entschädigen. Im Januar verabschiedete das Parlament ein Gesetzespaket. Darin enthalten eine deutlich höhere Opferrente und die Einrichtung eines bundesweiten Härtefallfonds für die Opfer politischer Verfolgung. Es soll einfacher werden, Gesundheitsschäden anerkennen zu lassen, die zum Beispiel durch die Haft in DDR-Gefängnissen entstanden sind. Sämtliche Änderungen treten am 1. Juli in Kraft.
Der Gourmetführer Guide Michelin zeichnet am Abend in Frankfurt am Main erneut Spitzenküchen in Deutschland aus. Für ausgezeichnete Produkte, talentierte Köchinnen und Köche und ein gelungenes Ambiente. Am Abend wird bekannt gegeben, welche Restaurants sich zum ersten Mal oder wieder einen oder mehrere Sterne erarbeitet haben. Baden-Württemberg steht derzeit auf Platz 2 bei der Zahl der Sternelokale hinter Bayern. Auch in Rheinland-Pfalz gibt's viele Spitzenrestaurants. Heute Abend gründet sich die erste Sportstiftung für Rheinhessen und Mainz. Damit sollen sowohl Leistungssportler als auch Vereine im Breitensport unterstützt werden. In der Stiftung engagieren sich mehrere Unternehmen, Privatpersonen und Sportler. Einer von ihnen ist Baris Baglan, der als Ringer in der Bundesliga erfolgreich war und jetzt erster Vorsitzender des ASV Mainz 88 ist.
Es soll um die Förderung von Jugend-, Senioren- und Inklusionsprojekten gehen, aber eben auch von Kadersportlerinnen und Sportlern, die im Fokus stehen. Denn hier ist es eben so, dass man vom Leistungssport an sich nicht leben kann, sondern man muss schauen, dass man die duale Karriereplanung im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Schule, Ausbildung oder Universität, je nachdem in welchem Alter man ist, eben mit dem Leistungssport parallel kombiniert bekommt.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Der ADFC kürt heute in Berlin die fahrradfahrerfreundlichsten Städte Deutschlands. Dass das im Bundesverkehrsministerium passiert, ist natürlich ein gutes Zeichen. Aber ist Berlin wirklich der richtige Ort, um Werbung fürs Radfahren zu machen? Unser Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems hat da so seine Zweifel.
Verkehrsminister Patrick Schnieder hat zur Pressekonferenz geladen. Er will nachher gemeinsam mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub den neuen Fahrradklimatest 2024 vorstellen. Der Gag daran ist, man kommt mit dem Rad kaum zum Verkehrsministerium. Zumindest nicht, ohne sich in Berlin in Lebensgefahr zu begeben. Im Westen werden reihenweise Tempo-30-Straßen zurück auf Tempo 50 umgemünzt. Im Osten muss man sich über holprige Kopfsteinpflaster strampeln. Und die berühmte Friedrichstraße, die aus dem Süden kommt, ist schon längst keine Fahrradstraße mehr. Sie wurde rückabgewickelt. Alles netterweise auf Geheiß des CDU-Senats hier in Berlin. Aber hey, dafür soll die Stadtautobahn weitergebaut werden. Für sagenhafte 1,8 Milliarden Euro. Oder eine 250.000 pro Meter Autobahn. Was soll der Geiz auch? Da wünscht man sich schon sehr oft ins SWR-Land zurück. Nach Karlsruhe oder Freiburg zum Beispiel. Die waren im letzten Ranking in ihrer Einwohnerkategorie auf Platz 2 und 3 der fahrradfahrerfreundlichsten Städte gelandet. Ob es diesmal vielleicht sogar für Platz 1 reicht? Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Denn dass sich in Berlin was zum Besseren für Radelnde wandelt, waren glaube ich fürs Erste leider nicht mehr.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.